Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 16 bis 19 der Sure 19, Mariam. In diesen Versen wird an Maria und die erstaunliche Geburt Jesu Christi alayhi salam erinnert. Doch hören Sie selbst. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Erinnere an das, was in diesem himmlischen Buch, dem Koran, von Maria, als sie sich von den Iren trennte und einen Ort in östlicher Richtung des Tempels aufsuchte, geschrieben ward und sich dort hinter einem Schleier vor möglichen Blicken anderer verbarg. Da sandten wir unseren Engel zu ihr, der sich ihr in menschlicher Gestalt ohne jeden Makel zeigte. Erschrocken rief sie aus: Ich suche vor dir Zuflucht bei dem barmherzigen Gott. Lass ab von mir, wenn du gottesfürchtig bist. Er, der Engel darauf: Ich bin von Gott, deinem Herrn, zu dir gesandt, damit dir ein Sohn voller Reinheit und Tugend werde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 9. Dezember 2021, gleich dem 18. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von den Geehrten Zeynep, Friede sei mit ihr. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. Ausländische Einmischung in interne Angelegenheiten der Region nicht erforderlich. Iran. Fortschritt in Wien hängt von gutem Willen des Westens ab. Großbritannien will 400 Millionen Pfund Schulden an Iran zurückzahlen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Ausländische Einmischung in interne Angelegenheiten der Region nicht erforderlich. Irans Präsident Ebrahim Raisi zufolge brauche die Region keine ausländische Einmischung, weil ihre Probleme durch interregionale Interaktion gelöst werden sollten. Wir bestehen darauf, dass die Probleme durch die regionalen Länder selbst und ihre aktiven Beteiligung gelöst werden, sagte Raisi am Mittwoch bei einem Telefongespräch mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan. In Bezug auf bilaterale Beziehungen zu Ankara sagte Raisi, Iran und die Türkei würden demnächst ein gemeinsames Treffen in Teheran abhalten und ihre Zusammenarbeit werde in eine neue Phase eintreten. Der iranische Präsident unterstrich auch die Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung und sagte, der Hauptweg der Terrorbekämpfung besteht darin, die Souveränität verschiedener Länder zu respektieren. Erdogan betonte bei diesem Telefonat seinerseits die Bedeutung der Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit. Derzeit ist die Idee der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den regionalen Ländern in den Vordergrund gerückt, sagte der türkische Präsident. Iran. Fortschritt in Wien hängt von gutem Willen des Westens ab. Der iranische Außenminister hat die Ernsthaftigkeit Teherans bei der Erzielung einer guten Einigung mit der G4+1-Staatengruppe während der laufenden Gespräche in der österreichischen Hauptstadt Wien bekräftigt. Schnelle Fortschritte im diplomatischen Prozess hängen von guten Willen und konstruktiven Initiativen des Westens ab. In einem Telefongespräch mit dem Außenpolitiker der Europäischen Union, Joseph Borrell, sagte Hossein Amir Abdollahian am Mittwoch, die Vertreter der fünf verbleibenden Mitglieder des Atomabkommens von 2015, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist, hätten bisher nützliche Interaktionen gehabt. Er äußerte die Hoffnung, dass sich der Westen mit gutem Willen und konstruktiven Initiativen an der neuen Gesprächsrunde, die am Donnerstag in Wien beginnen soll, beteiligen werde, damit wir Zeuge eines raschen Fortgangs der Gespräche werden. Der iranische Spitzendiplomat kritisierte die anhaltende Passivität des Westens während der Wiener Gespräche und sagte, »Wir haben bisher keinen konstruktiven und zukunftsweisenden Vorschlag von der Gegenseite erhalten und dies widerspricht seiner Erklärung einer ernsthaften Präsenz in den Verhandlungen. In den letzten 8 Jahren wurde genug gesagt und kein Versprechen eingehalten, aber heute ist es Zeit zu handeln und wir bemühen uns um eine ernsthafte und gute Einigung, sagte der iranische Außenminister. Er fügte hinzu, das Nuklearprogramm Irans ist vollkommen friedlich, aber die Lösung der Nuklearsorge steht in direktem Zusammenhang mit der vollständigen Aufhebung der US-Sanktionen gegen Iran. Der iranische Spitzendiplomat äußerte Zweifel, ob der Westen wirklich bereit sei, Sanktionen aufzuheben oder ob er nur versuche, einseitig auf seine eigenen Bedenken einzugehen. Großbritannien will 400 Millionen Pfund Schulden an Iran zurückzahlen. London will laut der britischen Außenministerin seine 400 Millionen Pfund Schulden an Iran zurückzahlen. Die Schulden in Höhe von 400 Millionen Pfund sind rechtliche Schulden und die Regierung in London will sie an Iran zahlen, teilte Liz Truss am Mittwoch mit. London wolle das Geld Irans für den Kauf von 1500 Chieftain-Kampfpanzern in den 1970er Jahren begleichen, fügte sie hinzu. Der internationale Gerichtshof hat die britische Seite zur Begleichung der Schulden und des aus der Verzögerung resultierenden Schadens verurteilt. Im Jahr 2009 wurde die britische Regierung vom internationalen Gerichtshof in Den Haag zu einer Zahlung von 400 Millionen Pfund als Schadensersatz für Iran verurteilt, weigerte sich aber seither aus verschiedenen Gründen dagegen. Jordanische Abgeordnete verlassen Parlamentssitzung aus Protest gegen Abkommen mit Israel. Aus Protest gegen ein umstrittenes Wasser-für-Energie-Abkommen mit Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich Dutzende jordanische Abgeordnete aus einer Parlamentssitzung zurückgezogen. Abdelkarim al-Darmi, der Sprecher des Repräsentantenhauses, hat am Mittwoch beschlossen, die Sitzung, in der der Vertrag erörtert werden sollte, auf Montag zu verschieben, da das Verlassen der Sitzung durch die Parlamentarier zu einem Verlust der Beschlussfähigkeit geführt hatte. Am Mittwoch versammelten sich jordanische Demonstranten vor dem Unterhaus des jordanischen Parlaments in Amman, um die Aufhebung des Abkommens zu fordern. Die Demonstranten trugen Transparente mit der Aufschrift »Nieder mit den Schandabkommen mit der zionistischen Entität« und »Der Wasser-für-Energie-Deal ist ein neues Verbrechen gegen die Heimat und Bürger«. Im vergangenen Monat unterzeichneten Jordanien, Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate das Abkommen im Beisein des US-Klimabeauftragten John Kerry. Die Initiative unterliegt einer Durchführbarkeitsuntersuchung. Nachdem die Vereinbarung bekannt gegeben wurde, erschütterten mehrere Demonstrationen Jordanien und es wurden Rufe laut, die Verbindungen zu Tel Aviv abzubrechen und das Projekt zu beenden. Die überwiegende Mehrheit der Araber ist gegen eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel und unterstützt die palästinensische Sache. Pakistan lehnt Einladung zum US-Gipfel für Demokratie ab. Pakistan hat eine Einladung zum von den USA veranstalteten sogenannten Gipfel der Demokratie abgelehnt, einer Konferenz, vor der Russland und China gewarnt haben, dass sie neue Gräben in der internationalen Gemeinschaft schaffen wird. Das pakistanische Auswärtige Amt hat in einer kurzen Erklärung am Mittwoch die Einladung zum Gipfel, der am Donnerstag und Freitag online stattfinden soll, ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Die Entscheidung fiel nach tagelangen internen Beratungen. Wir sind den USA dankbar, dass sie Pakistan zur Teilnahme am Gipfel für Demokratie eingeladen haben, der virtuell vom 9. bis 10. Dezember 2021 stattfindet, heißt es in einer Erklärung des Auswärtigen Amtes. Wir bleiben in einer Reihe von Fragen mit den USA in Kontakt und glauben, dass wir uns in Zukunft zu einem günstigen Zeitpunkt mit diesem Thema befassen können. Das Weiße Haus hat Staats- und Regierungschefs aus über 100 Ländern eingeladen. Pakistan war unter den einzigen vier Ländern Südasiens, neben Indien, den Malediven und Nepal, die zu dem Gipfel eingeladen wurden. Am 26. November verurteilten China und Russland gemeinsam den geplanten Gipfel. In einem gemeinsamen Kommentar im National Interest, einer amerikanischen zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift, The Center for the National Interest, tadelten der russische Botschafter in den USA, Anatoly Antonov, und sein chinesischer Amtskollege Rin Gang, die USA dafür, dass sie der Welt ihre eigene Interpretation der Demokratie auferlegten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise regnerisch, bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 5 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Thank you. die am Dienstag, genau 40 Jahre nach dem US-provozierten japanischen Überfall auf den bestens vorbereiteten US-Hafen Pearl Harbor, sitzen sich die beiden Präsidenten Putin und Biden beim russisch-amerikanischen Videogipfel gegenüber. Der Gipfel hat Klarheit gebracht, aber null Annäherung, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem heutigen Gespräch. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastore.com/de anhören.
Herr Hörstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorken.
Ja, danke schön. Herr Hörstel, inmitten zunehmender Spannungen im Ukraine-Konflikt sprachen Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden am Dienstag miteinander. Die Welt blickte gespannt auf den Ausgang des Online-Gipfels. Erzählen Sie uns, Herr Hörstel, bitte, wie dieser gemeinte Ausgang war.
Ja, das lässt sich in einem kurzen Satz zusammenfassen. Und dann ist natürlich eine ganze Menge zu sagen. Denn der Gipfel hat sozusagen nichts gebracht. Es hat nur gebracht, dass man ganz klar sieht, dass diese beiden Mächte aufeinander zufahren, dass man ganz klar sieht, wer dreht da am Rad sozusagen, wer zieht die Drähte. Und es ist vollkommen klar, dass der Deep State in Washington dieses macht. Hätte Biden nicht so klar und eindeutig aggressiv gehandelt, wie er das getan hat in diesem Gespräch, das ja ziemlich genau 2 Stunden gedauert hat, gestern zwischen 16.07 Uhr und kurz nach 18 Uhr deutscher Zeit, dann würde man ihn entmachten, dann würde er rausfliegen. Ja? Das ist sonnenklar. Und diese Zusammenhänge sind unangenehm und da muss man eben beleuchten, worum es geht. Und ich habe hier vor mir den Spiegel von gestern, einen kurzen Beitrag, und allerdings auch die New York Times, die sehr viel mehr in der Berichterstattung aus dieser Sache gemacht hat, als die deutschen Medien das tun, die sich eher zurückgehalten haben und nur die dürren Obertitel bringen. Denn worum geht es tatsächlich? Wir laufen auf einen Weltkrieg zu, ja? Ganz offenen Auges passiert das, mitten in Zeiten des Internet und des Überflusses an Informationen sind wir nicht in der Lage, den Frieden zu halten. Und gibt es keinen Mechanismus, der dieses Thema aufhält, weil Washington nicht aufhört, in Europa Richtung Osten zu drängen und damit die deutsche und europäische Sicherheit und die vieler anderer Völker zu gefährden. Das ist die Situation. Sehr, sehr unangenehm.
Herr Hörstel, die Liste der gegenseitigen Forderungen war lang. Wie weit sind Sie aufeinander zugegangen?
Gar nicht, nicht einen Millimeter. Sie bedrohen sich gegenseitig. Es ist vollkommen klar, dass irgendwann sozusagen der Drang nach Osten durch die NATO, den ein, wie soll man sagen, Vorschulkind, ein Kindergartenkind sehen kann auf der Landkarte, ja, in den letzten 30 Jahren, dass dieser Drang ungebrochen ist. Die USA wollen nicht Halt machen. Sie haben durch ihre Thinktanks und hochrangiges Personal klar erklärt, dass sie gerne Russland genauso auf den Boden bringen wollen wie die Sowjetunion. Das kam schon wenige Jahre, nachdem Putin an die Macht gekommen war. War das klar, dass mit ihm, wie soll man sagen, eine Verwurstung Russlands nicht stattfindet? Er hat Stunden, bevor wichtige russische, wie soll man sagen, Rohstoffinteressen an die USA und Großbritannien verkauft werden konnten, nämlich von dem als Gegenmachthaber Russlands vom Westen aufgebauten Chodorkowski, der dann in Russland einige Jahre im Knast saß, bis auch ein Bekannter von mir daran beteiligt war, die russische Seite zu überzeugen und dazu zu bekommen, ihn freizulassen, was dann passiert ist. Und dann hat er ja abgedankt sozusagen als Oppositionsführer zugunsten dieses unsäglichen Menschen Nawalny, der ein Rassist ist, ein brutaler Rassist, der auch voller Verachtung auf seine russischen Landsleute herabschaut gelegentlich und keine Figur ist, hinter der man Russland einigen könnte. Das ist gar keine Frage. Der Westen findet keinen Gegenkandidaten, wie zum Beispiel Guaido in Venezuela oder so, gegen Putin. Aber es wird da innen gebaggert wie verrückt. Das sind die Dinge aus der westlichen Sicht, die da passieren sollen. Und Russland unter Putin hat klar gemacht, nein, wir werden uns wehren. Und wir wehren uns nicht erst, wenn die NATO-Flut sozusagen das russische Territorium überspült, sondern wir wehren uns bereits auf den Schwellen sozusagen. Und als Schwelle wird eben Ukraine angesehen. Und da hat Putin seine sogenannten roten Linien eingezogen. Joe Biden hat vorher erklärt, ich erkenne von niemandem irgendwelche roten Linien an. Und dabei ist es geblieben. Damit das ganz klar ist, dabei ist es geblieben. Das heißt, die USA werden unter dem Risiko eines großen Krieges in Europa diese roten Linien überfahren. Das ist auch ganz eindeutig. Weil das sehen wir auch aus der New York Times, nicht? Und aus dem Spiegel. Also sind die Kartellmedien sich wieder ganz einig. Spiegel schreibt gestern, Mehrheit von rund 58% der Ukrainer spricht sich inzwischen in Umfragen für einen NATO-Beitritt ihres Landes aus, eine rote Linie für Putin. So, jetzt sollen also angeblich, ich halte die Umfrage für gelogen, 58% der Ukrainer für diesen NATO-Beitritt stehen, wohl wissend, dass dann die russischen Truppen marschieren. Ja, das ist schon sehr spannend. Ich finde das ich habe das Gefühl, als erlebe ich Geschichte. Das, was wir im Zweiten Weltkrieg hatten, in der Nazi-Zeit, wo völlig klar ist, Deutschland ist ohnehin geliefert durch diese unsägliche eine Hochverratspolitik von Adolf Hitler, einen Zwei-Fronten-Krieg anzufangen, wo die Urlektion deutschen Geschehens in Europa ist, niemals ein Zwei-Fronten-Krieg. Er hat das gestartet. Und das war der Wahnsinn. Der Überfall auf die sowjetischen Truppen war vollkommen selbstmörderisch. Das war sonnenklar. Und wir sehen das jetzt auch. Wir sehen hier, wie selbstmörderisch in der EU sich kein Hauch regt. Wir haben gerade einen Regierungswechsel hier heute Morgen gehabt, nicht wahr? Die geschäftsführende Merkel-Regierung ist abgetreten. Und Scholz ist vom Bundespräsidenten ernannt. Und just in dieser Sekunde haben wir das Ergebnis dieses furchtbaren Gesprächs von gestern Nachmittag. Europa kam da nicht vor. Es wird Victoria Nuland zitiert, die einen hohen Posten hat im Außenministerium der USA, die aufgefallen ist durch diesen von den Russen abgehörten und dann international lancierten Spruch Fuck the EU, ja, zur Hölle mit der Europäischen Union. Das ist wortwörtlich Victoria Nuland, aber hier kommt sie vielfach zu Wort und natürlich, wie soll man sagen, eskalierend. Von dieser Dame ist für die Menschen weder in Europa noch in den USA irgendetwas Gutes zu erwarten. Das ist die Lage.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Liebe Hörerfreunde,
Sie werden in dieser neuen Sendereihe mit iranischen Persönlichkeiten Bekanntschaft schließen, deren Grabstätten außerhalb der heutigen Grenzen des Irans liegen. Es handelt sich um iranische Berühmtheiten, deren Gedankengut und Werke zum großen Teil sowohl im Iran als auch auf der Welt Verbreitung fanden und zum Weltkulturerbe zählen. Es sind bekannte Größen darunter wie Mullah Jalaluddin Muhammad, im Iran bekannt als Mulavi und im westlichen Ausland als Rumi, Nizami Ganjavi, Sheikh Shahabeddin Sohrawardi, Abu Reyhan Biruni, Khwaja Nasiruddin Tusi und weitere. Die Länder werden durch natürliche Wasser- und Festlandsgrenzen voneinander getrennt und Völker unterscheiden sich durch ihre nationalen Kulturgrenzen. Das Kultureigentum und Erbe stellt die historischen und gesellschaftlichen Wahrzeichen für jedes Volk dar und sein Schutz ist der Schutz der Geschichte dieses Volkes. Iran blickt auf eine lange Kultur- und Zivilisationsgeschichte zurück. Experten sagen, dass die Menschen sich erstmalig in dem Gebiet des späteren Iran angesiedelt und dort Dörfer gegründet haben. Iran gehört zu den wenigen Ländern, welche tief in der Geschichte verankert sind. Es ist seit mindestens 5000 Jahren bekannt. Seit jener Zeit, wo das Perserreich im ersten Jahrtausend vor Christus eine dominante politische Macht war und zu den wenigen Reichen, die Weltgeschichte machten, zählte, sind viele Jahrhunderte vergangen. Die Spuren und Belege aus dieser Zeit spielen aber eine wertvolle Rolle für die Geschichte der menschlichen Zivilisation. Die Kreuzzüge haben zwar einerseits große Schäden und Verluste verursacht, aber sie haben andererseits Europa auch mit Asien vertraut gemacht und die Europäer in jenen schmalen Landstreifen an den südlichen Ufern des Mittelmeers geholt. Nach dem Sturz des Abbasiden-Kalifen schickten der Papst und europäische Höflinge Karawanen nach Asien. Damals kamen auch in den Iran Missionare und christliche Geschäftsleute. Marco Polo, ein Handelsmann aus Venedig, ist im 13. Jahrhundert auf dem Weg nach China durch den Iran gereist. 20 Jahre später, als er wieder nach Europa zurückkam, führte ihn der Rückweg wieder durch unser Land. Im gleichen Jahrhundert war insbesondere die Stadt Tabriz im Nordwesten Irans zum wichtigsten Zentrum für den Handel mit Europa geworden, und zwar unter dem Mongolenherrscher Hulagu Khan. Später, im 16. Jahrhundert nach Christus, haben die Safawiden begonnen, einen neuen Weg einzuschlagen, um sich vor den Bedrohungen durch die osmanischen Herrscher, die sich als Kalif aller Muslime betrachteten, zu schützen. Die Safawiden verbreiteten den schiitischen Glauben im Iran und festigten die kulturelle Selbstständigkeit des Landes. Aufgrund dieser Politik erregte Iran die Aufmerksamkeit der Europäer, die im Streit mit den Osmanen lagen. Es machten sich verschiedene Karawanen und politische, religiöse und wirtschaftliche Delegationen aus Europa auf den Weg in den Iran. Verschiedene Länder knüpften Beziehungen mit Iran an, darunter Portugal, Spanien, England, Holland, Russland, Frankreich und Italien. Aus dieser Zeit liegen Berichte vor wie der des Franzosen Raphael Dumas und des italienischen Weltreisenden Pietro della Valle, die Reiseberichte der Brüder Shirley und des Deutschen Adam Olearius sowie die der Franzosen Chardin und Tavernier. Zu der Zeit der Qajaren, die Ende des 18. Jahrhunderts bis Beginn des 20. Jahrhunderts im Iran das Sagen hatten, wurden die Beziehungen des Landes zu Europa weiter ausgedehnt. Den westlichen Regierungen ging es aber vorrangig um ihre Kolonialisierungsinteressen und die Vorherrschaft über die Ressourcen Iran. In Teheran öffneten nacheinander die Botschaften vieler europäischer Länder. Abgesehen von den politischen Beziehungen trafen viele Touristen sowie Geschäftsleute im Iran ein. Es dauerte nicht lang und sie stellten fest, dass im Iran nicht nur eine Wiege der menschlichen Zivilisation mit einer Vergangenheit von mehr als 5000 Jahren steht und dass Iran nicht nur schöne Landschaftsbilder zu bieten hat, von dem Elburz und Sakrus-Gebirge bis zu den Ufern des Kaspischen Meeres und des Persischen Golfes, sondern auch große Schätze besitzt, die in der Erde liegen, sowohl materielle als auch immaterielle. Gewinnsuchende richteten natürlich erst ihren Blick auf die materiellen antiken Schätze, wie zum Beispiel der große goldene Kelch, der 1958 in der historischen Anlage Hasanlu in der Nähe der Stadt Naradeh im West-Iran gefunden wurde und aus der Zeit 6000 vor Christus stammte. Oder der goldene Kelch von Marlik mit seinem Relief von zwei beflügelten Rindern, der im nordiranischen Rudbar zutage kam und über 3000 Jahre alt ist. Viele Gegenstände aus dem Kulturerbe Irans gerieten in die Hände von gewinnsüchtigen Leuten und wurden aus dem Land gebracht. Als Beispiel kann der Shaigan-Schatz dienen. Dieser Schatz wurde zur Zeit des Qajaren-Königs Muzaffar-e-Din Shah in einer Krypta in Nahavand in West-Iran entdeckt. Er umfasste Statuen und zahlreiche kostbare Gegenstände aus der Zeit der Parther und Sassaniden, die nach den Achämeniden herrschten. Dieser Schatz wurde in Form von Gold- und Silberbarren aus dem Iran geschleust. Im 19. Jahrhundert, als die Qajaren in Iran zu herrschen begonnen hatten, machten sich Weltreisende aus Europa mit einem wichtigen Teil der Geschichte Irans und seines Kulturerbes vertraut. 1888 führte der Brite William Kenneth Loftus in den Ruinen von Shush in der iranischen Provinz Khuzestan Ausgrabungen durch und nahm einige der kostbaren Gegenstände, die er dort fand, mit nach England. Nach ihm verlieh der Qajaren-Herrscher Nasreddin Shah dem Franzosen Marcel Dieu-Lefroy die Erlaubnis für Ausgrabungen in Shush. Nach diesem machte sich dessen Landsmann Jacques de Morgan an verschiedenen Orten im Iran ans Werk. Er legte in Shush Gräben an und setzte ungefähr 1200 Arbeiter ein, und alle anderthalb Jahre nahm er einen Teil des iranischen Kulturerbes aus der Antike nach Frankreich mit. Später eröffnete Morgan in Paris eine Ausstellung mit einem Teil der entwendeten antiken Gegenstände aus dem Iran. Unter ihnen befand sich ein ruhmreiches historisches Beweisstück für den Sieg der Iraner über die Babyloner. Dieses Beweisstück war nicht weniger als die eroberte Hammurapi-Stele. Heute gehört diese Stele zu den ganz kostbaren Gegenständen des Louvre. Die Franzosen setzten ihre Ausgrabungen fort und brachten kostbare Teile des iranischen Kulturerbes aus dem Land. Danach wurden die Briten und die Amerikaner in größerem Umfang aktiv und nahmen sich von den archäologischen Funden mit, was in Wirklichkeit in den Kulturschatz der Iraner gehörte. Diese Aktivitäten erreichten während der Pahlavi-Dynastie ihren Höhepunkt. Doch nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Iran im Februar 1979 wurden Gesetze zum Schutz des Kulturerbes im Iran aufgestellt und der Kulturraub so gut wie unterbunden. Zu Beginn der Gründung der islamisch-republikanischen Staatsordnung im Iran erklärte der Revolutionsrat jegliche Ausgrabungen zu geschäftlichen Zwecken für verboten und erlaubte der Regierung, Genehmigungen für Ausgrabungen auf wissenschaftlicher Basis herauszugeben. Gestützt auf dieses Gesetz nahmen die Tätigkeiten ausländischer Ausgrabungsteams im Iran ein Ende. Es wurde ein absolutes Verbot für die Ausfuhr von Kulturgegenständen, die ein Teil des Kulturerbes der Iraner bilden, aufgestellt. Dennoch haben Profitgierige im Ausland nicht den Blick von diesem Erbe abgewendet, und es gelangten immer noch manchmal mit Hilfe von treulosen, gewinnsüchtigen Handlangern Teile dieses kostbaren Schatzes in ihre Hände. In unserer Zeit hat die Plünderung des iranischen Zivilisationserbes neue Formen angenommen, die zu bedenken geben. Diesmal ist immaterielles Kulturerbe der Iraner das Opfer, und zwar geht es dabei um große Berühmtheiten, die Zeichen für die kulturelle Reichhaltigkeit des Irans sind und zur Identität der iranischen Nation gehören. Seit einiger Zeit ist das eine oder andere Land bestrebt, immaterielles Kulturerbe der Iraner seiner eigenen Identität hinzuzufügen, obwohl gemäß zuverlässiger Dokumente und gemäß historischer Belege und Untersuchungen bekannter internationaler Forscher kein Zweifel daran besteht, dass es sich um iranisches Kulturerbe handelt. Es handelt sich um Literaten und Denker und Persönlichkeiten, die im ehemaligen geografischen Großraum Irans gelebt haben, deren Werke eindeutig von ihrer Zugehörigkeit zum iranischen Volk zeugen, deren Ruhestätten jedoch inzwischen außerhalb der geografischen Grenzen des Irans liegen. Diese Berühmtheiten gehören zum Kulturschatz der Iraner. Daran ist nicht zu rütteln. In unserer neuen Sendereihe namens Im Iran gerühmt, in der Welt berühmt, werden wir diese Persönlichkeiten aus dem Bereich Wissenschaft, Denken und Literatur vorstellen und sie werden mit dem weiten iranischen Kulturreich und seiner reichhaltigen Geschichte Bekanntschaft schließen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftekhari mit dem Titel Bia ta gul barafshanim. Das heißt, lass uns Blumen streuen.
We'll be right back.
Liebe Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages der Geburt von den geehrten Zeinab, Friede sei mit ihr. Weiterhin guten Empfang.
Wir gedenken der Geburt einer großen Dame des Islams. Ihr Name Zeinab ist mit bedeutenden Ereignissen in der Geschichte des Islams verknüpft. Wir möchten aus gegebenem Anlass gratulieren und aus dem Leben Hazrat Zeinabs berichten. Hazrat Zeinab wurde gemäß dem Mondkalender am 5. Jamadul Awwal 6 Jahre nach der Hijra in Medina geboren. Dieser Tag fällt dieses Jahr mit dem 26. April zusammen. Hazrat Zeinab alaihi salam war das dritte Kind Ali alaihi salams und Fatemis, der Prophetentochter alaihi salam. Als sie zur Welt kam, war der Prophet auf Reisen und so bat Fatime ihren Gemahl Ali, einen Namen zu bestimmen. Doch Imam Ali sagte, dies solle der Prophet bei seiner Rückkehr tun. Als der Prophet bei der Rückkehr von der Geburt seiner Enkeltochter erfuhr, sagte er, Gott, der Erhabene, sagt, nennt das Mädchen Zeinab, nämlich die Zierde des Vaters. Dann nahm er Zeinab in seine Arme, küsste das Kind und sagte, ich lege allen ans Herz, dieses Mädchen zu achten, denn sie ist wie Khadija. Wie die Geschichte zeigt, war Zeinab wirklich wie die verstorbene Gemahlin des Propheten Khadija, denn sie hat wie sie für den Islam große Härten ertragen und auch Ausdauer und Opferbereitschaft zur Stärkung der göttlichen Religion beigetragen. Zeinab wuchs in einer Familie auf, in der Reinheit und menschliche Vortrefflichkeit herrschten. Schon als kleines Mädchen hatte sie ein auffällig gutes Gedächtnis und als Erwachsene erhielt sie den Beinamen Aurele, was bedeutet, dass sie sehr klug und viel Verstand besaß. Zeinab wurde noch als Kind mit den bitteren Seiten des Lebens vertraut. Zunächst verlor sie ihren Großvater, den Propheten des Islams, und bald darauf ihre Mutter, die Tochter des Propheten. Zu ihrer Zeit besaß die Mehrheit der Frauen keinerlei Bildung. Aber sie, Zeinab, erwarb bei ihrem Vater Imam Ali hohes Wissen und begann dieses weiterzugeben. Viele Frauen kamen in Medina und Kufa zu ihren Koran- und Lehrsitzungen. Zeinab vermählte sich mit Abdullah ibn Jafar, einem Cousin. Abdullah besaß großen Reichtum. Aber für Zeinab spielte dies keine Rolle. Sie dachte nicht materiell. Ihre Denkweise ging weit über das Materielle hinaus. Sie hatte gelehrt, niemals das Juwel der Wahrheit zu opfern. Als ihr Bruder Imam Hussein sich zur Rettung der Religion entschloss, gegen Unrecht und Frevel anzutreten, folgten sie ihm in den Kampf. Bei ihrer Vermählung mit Abdullah hatte sie die Bedingung gestellt, immer ihrem Bruder Hussein beiseite stehen zu dürfen, und Abdullah hatte dies akzeptiert. Als Imam Hussein sich nun auf den Weg nach Karbala machte, schloss sich Zeinab ihm an. Sie war auch dabei, als die Horden des Yazid in Karbala, Irak, Imam Hussein und seine Helfer angriff und niedermetzelte. Thank you.
Wenn wir mehr über die Persönlichkeit Zeynabs erfahren wollen, müssen wir die Geschichte von Ashura lesen und uns die Geschichte von der Gefangennahme der Angehörigen des Propheten ansehen. Dort werden wir Zeuge von der seelischen Größe und Gotterkenntnis dieser großen Dame des Islams. Zeynab liebte das Gebet zu Gott. Das Gebet war für sie wie ein sicherer Ufer. Es tröstete sie über das große Leid, das sie erfahren hatte, hinweg. Nach dem Märtyrertod ihres Bruders Imam Hussein und seiner Getreuen und dem Tod ihrer Söhne in Karbala kamen ihr Gottvertrauen und ihre große Geduld und Tapferkeit voll zum Ausdruck. Sie zeigte gegenüber den Anführern des Unrechts keine Furcht und tadelten sie mutig. Sie verteidigte ihnen gegenüber die Rechtmäßigkeit der Familie des Propheten und sagte, dass Imam Hussein und seine Getreuen, die in Karbala Märtyrer wurden, die wahren Sieger gewesen sind. Berühmt ist ihre eindrucksvolle Rede als Gefangene zu Hofe des Yazid. Sie berief sich dabei auf den Inhalt des Korans. Ihre Rede war so eindrucksvoll, dass Ibn Kathir, einer der großen arabischen Redner, laut weinend die Prophetenfamilie zu loben begann und sagte, dass alle ihre Mitglieder, von den Kindern bis zu den Greisen, die besten aller Menschen sind und auch die Frauen die besten aller Frauen. Er sagte auch, eure Generation ist besser als jede andere Generation und wird niemals eine Niederlage erfahren. Zeynab überliefert von ihrem Vater Imam Ali folgendes Wort. Der Mensch erkennt die Wahrheit nicht, es sei denn, dass er drei Eigenschaften besitzt, nämlich Wissen über die Religion, Geduld bei Schwierigkeiten und richtige Planung in den Angelegenheiten des Lebens. Hazrat Zeynab besaß alle drei Eigenschaften. Sie zeichnete sich zum Beispiel durch sehr große Geduld aus. Geduld und Ausdauer und Opferbereitschaft auf dem Wege der Wahrheit und des Rechtes waren für sie schön und Dinge, die nie ihren Wert unter den Menschen verlieren. Daher hat sie über den tapferen Widerstand, den Imam Hussein und seine Gefährten am Ashura-Tag gegenüber den Unterdrückern bis zum Märtyrertod leisteten, dem Tyrannen Yazid gegenüber gesagt, ich habe an diesem Tag nur Schönes erlebt. Abschließend gratulieren wir noch einmal allen Freunden zum Jahrestag der Geburt dieser großen Dame Hazrat Zeynab, welche im Iran auch zum Tag der Krankenschwester ernannt wurde.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.